Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin auf der Welt zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Jetzt bin ich schon, ich versuche es immer noch schneller zu machen und es klappt fast jedes Mal. Jetzt sind wir zurück.
Ja, unregelmäßig in letzter Zeit.
Entschuldigung. Schwer angeschlagen.
Ja, boah Leute, wenn ihr wüsstet, man kann ja nicht alles mal erzählen.
Was alles abgeht.
Man kann ja nicht mal alles erzählen.
Ist das aber jetzt trotzdem eigentlich geheim, wo wir vor kurzem waren?
Nee, das kann man schon sagen.
Das kann man schon sagen. Ja. Also einmal ist ausgefallen, weil wegen des feinen Herrens, weil wir in deinen Junggesellenabschied in Nizza gefeiert
haben. Ja, da habe ich es da wirklich, ich war zu Tränen gerührt. Ich habe einfach einen Junggesellenabschied in Nizza bekommen.
Ja, war schön.
Ja.
War wirklich, wirklich sehr schön.
Ausladend.
Ja, wir haben, es war aber noch im Rahmen, ich sag mal, lief schon gesittet ab.
Der erste Abend war ein bisschen.
Ja, aber es war niveauvoll, kann man noch sagen.
Nein.
Bis auf die Gespräche vielleicht.
Ich war das erste Mal in der Côte d'Azur. Schöner Ort.
Ich auch tatsächlich.
Schönes Fleckchen Erde. Ja.
Also was ich faszinierend fand, wie dicht das da alles ist, da mit den Hügeln und so, das ist schon.
Und auch wie nah Nizza, Monaco, Cannes ist, und wie geil das auch von der Logistik ist mit dem Flughafen in Nizza. Super, hat mir sehr, sehr getaugt. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen.
Da fliegst du eine gute Stunde von München, ist wirklich praktisch. Ja, da kann man öfter mal hin. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich da noch nie war vorher, aber stand irgendwie schon oft auf der Liste, aber dann nie umgesetzt. Ja. Und ich muss sagen, sehr freundliche Menschen.
Ja.
Schön da. Was ich auch nicht wusste, dass der Mistral da ja in der Gegend da, der angeblich ja quasi immer bläst oder so sehr oft auf jeden Fall, der Wind. Echt interessant. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber war schön. Mal ein Wochenende. Ja, so zu nur unter Männern, das hat schon was.
Ja.
Das ist schon auch so eine Parallelwelt.
Ja, Frauen sind schon lästig teilweise.
Ja, nee, so viele Männer auf einem Haufen, das hat schon so eine ganz andere. Also man ist danach auch, man braucht dann auch erstmal Pause und seine Ruhe.
Primitivität ist ja auch schön.
Ja, das ist schon so ein Glücksfaktor. Ja. Also man redet gefühlt, man macht alle 5 Minuten denselben Witz, redet eigentlich die ganze Zeit nur sinnlos irgendwie Schwachsinn.
Aber manchmal ist es schön, Affe zu sein.
Ja, nee, es hat wirklich was. Es ist wirklich sehr befreiend.
Ja, das ernsthaft. Ich habe das Gefühl, dass sich Leute das zum Teil auch abtrainiert haben. Das ist eigentlich voll schade, weil wenn man sich drauf einlässt, dann mal wieder so ein, wirklich zum Homo erectus zu werden, ist schön.
Schön.
Schlechte Witze.
Ja, schlechte Witze sind sehr unterschätzt.
Ja,
es ist, und ja, tolle Geschichten hatten wir da. Ich war diese Woche in Hamburg, nur kurz, aber ich jedes Mal, also in Hamburg fühle ich mich wirklich wohl. Wenn man da reinfährt, dann, wenn man die Alster dann sieht, die Außenalster, schon schön, schon eine schöne Stadt. Also was man wirklich sagen muss, München ist schon echt, also München muss man sagen, die Stadt ist schön, aber alles, was interessant ist oder wo was geboten ist, ist in München furchtbar. Also in Hamburg zum Beispiel, das fängt ja schon mit dem Fußballstadion an. Also in München, die Allianz Arena, wo die platziert ist, es ist einfach furchtbar. Also es ist anstrengend, da ist ja auch irgendwie kein Vibe. Ich meine, jetzt kann man sagen, ja okay, das wird schon seinen Sinn und Zweck haben, es ist da praktisch. Jein, also ich finde das schon sehr faszinierend, wenn Stadien in der Stadt sind, also in England ist das ja ganz toll, oder gut, Dortmund, da gibt's sonst nicht viel Positives hervorzuheben, aber das hat schon was, wenn so ein Stadion in der Stadt ist, aber auch zum Beispiel Messe, da wo die OMR ist, das ist ja auch relativ zentral. In München musst du immer gefühlt in ein anderes Land fahren, auch der Flughafen. In München mit dem Flughafen auch schon eine halbe Weltreise, geht in Hamburg auch viel schneller. Ist auch Wahnsinn, auch die Taxen in Hamburg gefühlt irgendwie viel, viel billiger. Also
ja, das ist schon wahr. München ist da schon ein bisschen entzerrt, was so die. Ja,
das ist schon irgendwie so sehr, sehr. Da ist irgendwie alles außerhalb und auch die Messe in München, das ist ja auch irgendwie. Da fährst du dann wieder gefühlt in eine andere Stadt. Und es ist dann so, auch, da ist dann auch irgendwie nichts. Da hat es gar keinen Vibe. Also, das finde ich in München, das passt mir nicht. Also, das muss ich sagen, stört mich.
Ich bin selten auf Messen.
Ja, ich auch, aber das finde ich, das hat dann in Hamburg schon, das hat so ein, das ist so schön gewachsen irgendwie.
Ja,
das hat schon was. Und wenn du vom Flughafen allein in die Stadt reinfährst, du fährst 3 Meter, dann sind da überall diese schönen Klinkerhäuser und so. Das ist schon, das hat schon was. Das hat irgendwie schon so was Herrschaftliches, Hamburg.
Dann geh doch.
Ja, vielleicht mache ich das irgendwann.
Geh doch.
Aber in Hamburg wird ja auch nicht alles besser. Das muss man auch. Ich habe Paddle gespielt zum ersten Mal in meinem Leben.
Und? Kai Wegner?
Kai, also ich habe mich so gefühlt wie dieses auf diesem Meme, dieser ja. wie Federer, aber es war dann eher eine Kai, also im Kopf hat sich so angefühlt wie Federer, in Realität war es dann doch eher eine Wegner-Performance, aber ich habe mich gar nicht so dumm angestellt. Aber macht Spaß, muss ich sagen.
Ja.
Das Tennis hilft auch ein bisschen, wenn man schon mal Tennis gespielt hat, dann stellt man sich nicht ganz so dumm an. Finde ich gut. Eine Sache ist ja gerade wirklich faszinierend, also der Korea-Wahnsinn an der Börse, der geht ja schon länger ab. Also oh ja. Auch Korea-ETFs haben sich jetzt in den letzten 3 Jahren irgendwie
Koreas verdoppelt. Booming. Ja.
Und eine Aktie, die uns schon lange begleitet, SK Hynix, SK Hynix.
Wahnsinn, ne?
Aus der Gegend. Es ist wirklich.
Vielleicht, ich meine, ihr.
Also Taiwan, Südkorea ist natürlich super spannend, was das angeht. Chip-Entwicklung und so weiter und so fort. Und das ist schon...
Ich glaube, bei der SK Hynix, da lohnt es sich echt nochmal ganz kurz die Anekdote dazu zu erzählen, wie das damals kam. Wir haben ja damals, wann haben wir den ersten KI-Report?
August 2023.
Saßen der liebe Mario und ich am Schreibtisch und haben überlegt, wie setzen wir das ganze Thema KI um? Und dachten damals schon, ach, eigentlich sind wir zu spät dran. Aber wir hatten damals eine Idee und die Idee war, dass wir mal in die Lieferketten schauen. Bei den Mac 7, was da so abgeht.
War eine gute Idee.
Und sie war deshalb gut, weil wir gesehen haben, dass es natürlich diesen einen Riesenstrang gibt, TSMC, ASML, Nvidia, den kannte man damals auch schon in Deutschland. Es gab aber noch einen anderen Strang. Und ein Hauptbestandteil war immer SK Hynix. Und uns ist dann bei der Recherche aufgefallen, als wir die Lieferketten aufgestellt haben, Alter, dieses koreanische Unternehmen ist einfach bei allen Mac 7 drin. Haben wir uns damals angeschaut, wer berichtet darüber schon im Dachraum? Niemand. Niemand. Und haben dann gesagt, okay, die Aktie kommt jetzt in den Report und auch in unser Musterdepot bei Beating Beta. Und der Rest ist Geschichte. Ich glaube 1000%.
Allein seit November fast verdreifacht nochmal. Ja. Die ist ja davor schon irre gelaufen.
Nicht November 23, jetzt November
25. Nee, November 25, ja genau. Seit letztem November fast verdreifacht. Ja. Jetzt, ich habe keine Anlageberatung, aber das kann man ja dazu sagen, ich habe sie in meinem Depot. Ich habe sie am 2. April nochmal nachgekauft, jetzt als es ja gefallen ist. Allein das hat sich schon wieder verdoppelt, also in gut einem Monat.
Genau.
Mehr als verdoppelt sogar.
Und da vielleicht Wahnsinn. Auch ein kurzer Spoiler, wir hatten ja bei Beating Beta, am 1. Dezember haben wir unsere Geldideen 2026 veröffentlicht. Also das ist auch so ein internes Ding hier, da hat jeder aus dem Research-Team hat 5 Aktien vorgestellt. Und wir tracken jede Aktienempfehlung, ist keine Empfehlung, Leute, keine Anlageberatung, aber jede Geldidee wird auch bei uns getrackt, die wir veröffentlichen. Und dann hat jeder so ein 5-Aktien-Depot. Der Markt seitdem, also der S&P 500, 7% im Plus und ich hatte die SK Hynix drin, das ist eine meiner 5 Aktien. Ich bin tatsächlich gerade führend, da muss ich kurz mich selbst loben, mit einer Performance von 37% bislang in diesem Jahr.
Also nur in diesem Jahr?
Ja, das SK Hynix ein Hauptbestandteil und die andere Aktie, die habe ich auch öffentlich gesagt in dem Video, ist Sphere Entertainment. Ich glaube, die ist auch 70-80% im Plus. Also
Allen Ideen, das sind ja viele, ich glaube, wir sind im Schnitt bei 18%. Ja. Da sind auch natürlich einige nicht so gut gelaufen. Klar, bei so vielen Ideen kann nicht alles aufgehen, aber das ist schon stark.
Da sind wir auch sehr stolz drauf.
37 ist wirklich...
Also da wirklich, ich will es nicht zu einer Werbeveranstaltung machen, aber es ist ja immer so ein bisschen da vielleicht auch, ich möchte es anders drehen, sondern wirklich als Lob fürs Team und auch gerade da, was Christoph macht im Research. Ich finde das immer so toll, weil es zeigt dann doch, dass wenn man sich Mühe gibt und echt Arbeit in eine Sache reinsteckt, dann wird das auf lange Sicht belohnt. Und wir haben jetzt mit ihm dieses Jahr, glaube ich, 6 oder 7 Aktienreports veröffentlicht und alle laufen, es klingt so unseriös, aber alle laufen seit Veröffentlichung besser als der Markt. Es ist nicht gelogen. Wir tracken das alles nach und da sind wir super stolz drauf und es macht auch einfach wahnsinnig Spaß, wie sich das hier entwickelt. Und wenn du dann wirklich Experten hast, wo du dann so langsam merkst als Unternehmer dann, Alter, die Leute sind in ihren Bereichen einfach besser als du. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl, weil man sich drauf verlassen kann.
Nee, das ist schon toll. Also wir wissen ja alle, dass es natürlich grundsätzlich schwer ist, den Markt zu schlagen. Aber natürlich geht's. Man muss halt immer schauen, wie macht man's. wie setzt man sein Depot auf? Und bei Core Satellite, finde ich, kann man das ja schön umsetzen, weil natürlich sind ETFs dann im Zweifel die beste Lösung, gerade wenn man sich nicht viel damit beschäftigen kann. Dafür gibt es ja zum Beispiel uns, dass man dann eben Geldideen hat. Dann muss man auch schauen, wie setzt man das um. Aber es ist schon Wahnsinn, was da geht in den letzten Jahren. Das muss man jetzt auch sagen, das sind ja jetzt nicht 3 Wochen, sondern das sind halt jetzt wirklich schon 3-4 Jahre.
Ja.
Und solche Trends wie KI, das ist schon Wahnsinn, was da möglich war, aber ich glaube sogar auch noch immer möglich ist, wie viel Geld da reinfließt, das ist schon Wahnsinn. Und da muss man schon sagen, ja, schöne Grüße an die ganzen Pessimisten, die sich dann schnell von Sachen nervös machen lassen. Und ich habe mir das mal rausgeschrieben, das ist schon Wahnsinn. Jetzt ja auch wieder im April, wir sind ja auch ruhig geblieben, auch wenn das natürlich alles schon problematisch ist. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man einfach im Zweifel immer ruhig bleibt, weil meistens passiert halt nichts. Also es gäbe ja wirklich jeden Tag einen Grund zu sagen, oh, jetzt aber wenn das jetzt hier schief läuft und so, also dann müsste ich eigentlich jede Woche verkaufen, und das ist, glaube ich, schon eine große Qualität. Es ist natürlich schwer dann zu sagen, okay, das ist es jetzt. Ich glaube, damals bei Corona, da hat man schon gemerkt, okay, da scheppert's jetzt. Aber dann ist, finde ich, immer noch smarter zu sagen, man sichert vielleicht mal das Depot ab, man geht vielleicht mal short, oder wie jetzt in dieser Phase, muss man ja mal sagen, da gibt's ja dann Leute, die schmeißen da alles raus dann, weil der Krieg da tobt und weil der Ölpreis über $100 steht. Dann frage ich mich halt auch, warum gehst du nicht long Öl und also da das ganze Zeug verkaufen? Ich weiß es nicht. Also das kann man dann vielleicht auch mal eleganter lösen. Und wenn man sich das mal anschaut, die letzten Jahre, wenn man auf Crash-Propheten gehört hätte, ich habe jetzt mal den Nasdaq genommen, seit einem Jahr 42%, seit 3 Jahren 111%, seit 5 Jahren gut 104%, 10 Jahre 547%, 20 Jahre 1535%. Und das muss man ja auch mal sehen, die Basis, die du hast. Weil dann postet man sowas und dann so, ja, aber da wirst du jetzt schon noch umschauen. Ja, was soll denn jetzt passieren? Selbst wenn es jetzt 30% fällt, wenn ich wie bei einer, ist jetzt wurscht, ob es bei so einer Einzelaktie, wenn ich da jetzt 800% vorne bin oder wenn ich mit meinen ETFs, weiß ich nicht, die in den letzten 20 Jahren für 4-, 5-, 6-facht habe, ja, dann fällt es halt um 30%. Also das ist ja auch immer dieser Grunddenkfehler. So, oh, wenn es jetzt um 30, also wenn jetzt die Leute da reinjagen, ja gut, ich meine, irgendwann musst du aber anfangen.
Ja.
Und die Frage ist halt, warum hast du nicht vor 2, 3, 4, 5 Jahren angefangen? Dann bräuchtest du jetzt gar nicht so einen Zinnober machen.
Das ist wahr. Und das, finde ich, ist ein, ich habe mir da noch eine Sache zu aufgeschrieben, weil das passt so gut. Wir sind ja ein Medienunternehmen zum großen Teil. Und natürlich überlegt man sich, das ist ein ganz, ganz klassischer Gedanke, okay, was machen wir dann? Also was kommunizieren wir? Und oftmals, da sind wir sehr, sehr stringent geworden, sagen wir dann, okay, vielleicht ist es dann nicht das Spannendste, aber es ist das Richtige.
Mhm.
Und ich glaube, wir sind gut da drin, dann auch das nicht Spannende, aber Richtige trotzdem so zu verpacken, dass es auch eine Reichweite hat und deswegen auch Leute sehen. Und ich komme ja aus dem Marketing. Und da ist im April jetzt eine Sache passiert, die mich irgendwie auch glücklich gemacht hat und die für mich zeigt, dass wenn Leute über Marketing sprechen, oft einen Fehler machen, die sehen Marketing als etwas Externes vom Unternehmen und nicht als inhärenter Bestandteil des Unternehmertums. Was ist passiert? Es wurde der erste Marathon unter 2 Stunden gelaufen. Von dem Kenianer, ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, Sebastian Savé.
Mit einem Adidas-Schuh, oder?
Genau.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1 Stunde 59 und 30 Sekunden. Also geisteskranke Pace. Also verrückt.
Ja, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass das noch irgendwie auf normalem Wege möglich ist.
Also der ist die 100 Meter in 17 Sekunden gelaufen und das 42 Kilometer lang. Es ist unglaublich.
Ja, das kann auch nicht mehr gesund sein.
Und was ich daran so schön fand, ist, wie du sagst, er hat es in einem Adidas-Schuh gemacht. Wobei Nike seit knapp 10 Jahren diese Mission, Sub-2, also der Kampf, einen Marathon unter 2 Stunden zu machen, seit fast 10 Jahren zum großen Ziel ausgerufen hat und Marketingaktionen wie bekloppt gemacht hat. Nur mit diesem Ziel, weil sie haben es nie geschafft in einem offiziellen Wettbewerb, haben es aber marketingtechnisch die letzten 10 Jahre komplett gekapert. Und dann kommt Adidas in dem Sinne wirklich aus dem Nichts, macht einfach ein geiles Produkt, ein gutes Produkt, hat den richtigen Athleten, macht es halt unternehmerisch richtig, macht es im Daily Business operativ richtig und schafft das und kann das jetzt für Marketing nutzen. Und das finde ich einfach so toll. Und deshalb, wenn, es kommen ja dann auch Leute zu mir und sagen, ich berate ja auch Firmen und sagen dann, ja, wir wollen jetzt Marketing machen, hier und da. Die Basis ist immer ein gutes Produkt, sind immer gute Abläufe. Mhm. Alles andere wird auf kurz oder lang nicht funktionieren. Und das, finde ich, ist so ein Paradebeispiel. Da wurde einfach gute Arbeit geleistet von Adidas in jeglicher Hinsicht und jetzt können sie es ausschlachten. Das finde ich ganz, ganz toll.
Ja, ich glaube, bei uns ist es ja auch so, ich finde authentisch, das ist, glaube ich, eines der meist vergewaltigten Wörter, die es gibt, aber in dem Fall stimmt es halt, weil wenn wir jetzt über die Sachen sprechen, wir machen das halt selber.
Ja.
Und wenn ich jetzt die YouTube-Videos mache, dann, ich habe ja auch, glaube ich, mal vor 3-4 Wochen, das habe ich zu dir, glaube ich, vorher auch gesagt, dann nach dem Motto, ich habe dann auch gesagt, Leute, ich kann jetzt auch sagen, hier, mein Gott, wenn jetzt das passiert und das passiert, aber in einem gewissen Alter, in einer gewissen Position, da ist man dann auch schon erfahren und ruhig und dann setze ich mich halt auch hin und sage, Leute, das ist ja jetzt einfach zu dumm, dann ist man auch diesem YouTube-Ding dann mal, finde ich, ist gut, auch mal ein bisschen entwachsen. Weil, was soll ich denn jetzt machen? Also, ich sag dann, was ich mit meinem Geld mache, das können andere Leute auch falsch finden, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder ganz gut gelegen und das ist ja teilweise lustig, dass man sich sogar entschuldigen muss, wenn man das Richtige tut oder richtig liegt. In dem Fall einfach fast nichts zu machen und als es halt ein bisschen gescheppert hat, es waren ja 10%, dann halt nachkaufen. Ich habe auch ein paar Aktien rausgeworfen, aber habe insgesamt dann sogar ja, plus minus null. Einfach nur, weil ich mein Depot ein bisschen verschlanken wollte und habe dann zum Beispiel in SK Hynix nachgekauft. Und ich glaube, es ist schon wichtig, die Leute merken das, glaube ich, schon, dass man da jetzt nicht einfach irgendein YouTube-Video raushaut, ja. Sondern ohne das Briefing kommt der eh jeden Samstag und die Community kriegt jeden Tag ein Update, das Daily Briefing. Und wie du sagst, ja, wir stehen da halt selber voll drin, machen das. Und ich glaube, das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt irgendwas erzähle.
Ja. Ich finde es wichtig, dass wenn man, also man hat ja, Understatement ist ja sehr, sehr beliebt. Ja. Ich finde es aber gut, wenn man gute Arbeit leistet, dass man das auch kommuniziert. Ich finde das richtig und wichtig. Und das muss man auch, wenn man ein Unternehmen hat.
Ja, klar, wenn du dich nicht verkaufst oder.
Aber die Basis ist immer gute Arbeit.
Genau, ja klar, wenn das nicht zusammenpasst, das ist natürlich.
Die Basis ist immer gute Arbeit. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich habe an der Generation OMR. Jetzt gar nicht, ich will da nicht gegen bashen, ich finde das peinlich. Aber ich merke das, wenn ich mit Menschen spreche, die da drin aufgehen, die so halt so in dieser typischen Bubble sind. Mhm. Nicht jedes Mal, aber oftmals, wenn ich mit solchen Menschen spreche, merke ich das, dass die so diese Basics, diese absolute Basis einfach überspringen wollen. Und das ist so ein, ich glaube, das ist auch so ein Generation-Ding, auch Generation, das ist nicht nur Generation ChatGPT, aber immer Shortcuts. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Content generiert wird, wo es immer heißt, ich habe einen Shortcut zu dem. Ja, ich habe hier eine Abkürzung, ich habe hier einen Hack. Und das geht ja auch immer viral auf LinkedIn und sonst was. Diese Shortcut-Kultur, ich finde das ganz, ganz schlimm. Weil Shortcuts funktionieren nicht. Ich kenne keinen Shortcut, der jemals in meinem Leben funktioniert hat.
Ja, ich verstehe auch immer dieses Netzwerken. Also ich finde ein Netzwerk, genau wie du sagst, das ergibt sich ja natürlich. Also sowas wächst ja. Also wenn ich immer höre Netzwerken, so nach dem Motto, ich fahre jetzt auf die OMR, laber dann 10 Leute dicht oder steckt denn meine Visitenkarte zu und dann habe ich mein Netzwerk. Ja, nee, das sind dann, entweder gehe ich Leuten auf den Sack oder ich rede halt mit Luftpumpen, reden dann mit Luftpumpen. Aber das bringt ja nichts. Also Netzwerk wächst ja, indem ich dann einfach Leute kennenlerne im Alltag oder also in meinem beruflichen Alltag, meine ich jetzt natürlich nicht beim Edeka, beim Einkaufen. Sowas wächst ja. Ich lerne ja irgendwie dann durch Zufall oder halt im Arbeitsumfeld Leute kennen, die gut sind. Und dann ist das ja ganz natürlich, dass man mal hier, vielleicht der eine hilft dem oder man überlegt, was kann man zusammen machen oder wie auch immer. Sowas ergibt sich ja. Also das Netzwerken ist ja nichts, wo ich jetzt sage, so, heute netzwerke ich, sondern das ist ja ein, jetzt hätte ich fast gesagt, Abfallprodukt, das ist jetzt das falsche Wort, aber das ergibt sich halt einfach, indem ich meiner Tätigkeit nachgehe und indem ich dann halt auch mal, natürlich kann das auch mal ein Event sein.
Ein Kollateralbenefit.
Genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich netzwerke jetzt.
Das ist der falsche Gedanke.
Das ist so, ich finde das komisch. Also
Wer netzwerken will, sollte sich als erstes immer die Frage stellen, was bringe ich mit am Tisch? Das ist immer die erste Frage. Und wenn ich irgendwo hingehe, um zu netzwerken, das ist falsch. Das ist falsch und das wird dich, ich behaupte, das wird dir auch nie die Kontakte geben, die du dann wirklich suchst. Ich zum Beispiel jetzt ganz selbstbewusst, ich werde 32, ich glaube, ich habe für mein Alter und da bin ich sehr dankbar für, echt ein sehr gutes Netzwerk. Ich war nicht auf einer Netzwerkveranstaltung in meinem Leben.
Ja, das meine ich. Also das und bei der OMR, ich war jetzt ja nicht vor Ort, ich war quasi bei der Pre-OMR-Party. Das war eine ganz coole Veranstaltung, das muss ich sagen. Da hat man schon ganz coole Leute kennengelernt. Aber dann auch halt eher so, man unterhält sich dann halt einfach. Weißt du, das finde ich auch immer interessant. Man unterhält sich dann halt einfach normal. Also man ist jetzt nicht gleich, dass man, natürlich redet man auch über Business und so, aber man redet halt auch mal einfach, dann redest halt mal über Fußball oder sonst was oder
da sind wir bei deinem privat.
Ja, aber du redest ja jetzt nicht so, du gehst ja jetzt hier nicht so, oh, jetzt pitcht der eine und pitcht der andere und so und so dieser Netzwerk-Talk so, sondern normale Menschen unterhalten sich halt miteinander und dann kommt man ja auch automatisch auf Themen. Das ist zum Beispiel auch sowas, dass ich mir dann vorher da, keine Ahnung, ich überlege mir jetzt, was sag ich da und so, du machst dich da zum Affen.
Ja.
Und Leute, die normal sind, die erfolgreich sind, denen geht sowas ja auch auf den Sack, weil die wollen sich einfach auch normal mit anderen normalen Leuten unterhalten und dann ergibt sich das ganz fast authentisch gesagt, natürlich, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und bei der OMR, das ist ja schon mittlerweile auch fast so eine, ja, das ist ja fast schon eine Clown-Veranstaltung. Also wenn man dann sieht, wer da alles rumläuft und man hat das Gefühl, da müssen jetzt nur noch alle Stars reingedrückt werden und dann ist berichtet Bild vom größten Digitalfestival und dann, es ist schon mittlerweile, finde ich, echt zu einem Trash geworden. Also da ist schon sehr viel, ja, ich meine, klar, es ist auch eine Form von Marketing, aber wenn ich zum Beispiel heute an diesen, wie heißt der, diese Redo, dieser Gastro-Coach, den kennt vielleicht der eine, ich meine, der mag ja erfolgreich sein, aber ich sag's jetzt mal so, wenn ich mich jetzt zum Affen mache, wenn ich morgen in einem bunten Clownskostüm durch München springe und wir filmen mich dabei und sag, hoho, Aktien, ja, dann kriege ich natürlich Reichweite. Aber sich zum absoluten Affen zu machen, ist ja jetzt auch, das kann natürlich eine Marketingstrategie sein, wenn mir alles egal ist und wenn ich halt, ja, wenn ich nichts kann. Aber das ist ja jetzt auch nicht erstrebenswert. Also wenn ich mich einfach wirklich komplett auf die Knochen blamiere, damit kann ich natürlich auch berühmt werden. Aber wer will das schon?
Das ist wahr.
Also das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der Way to go ist. Muss jeder selber entscheiden. Aber das ist mir ein bisschen zu trashig mittlerweile, was da alles so abgeht.
Trash und Way to go. Ich muss mit dir noch über eine Sache sprechen. Nämlich über den geschlossenen Rücktritt unserer Lieblingspolitiker auf X.
Ach so, ja.
Das fand ich wirklich, also für die, die es nicht mitbekommen haben, die Linke, die Grünen und die SPD-Fraktion sind einheitlich zurückgetreten von X. Mit einem Statement, was auch komplett gleich war. Also alle sind mit demselben Statement zurückgetreten. Es ging so nach dem Motto, ja, hier ist kein Ort mehr für Diskussionen. Wir sind da mal weg.
Wurde auch kritisiert, aber auch aus der eigenen Partei. Ja. Zum Beispiel Grüne haben das ja auch kritisiert, was ich gut fand. Ja, also da gibt es ja auch ganz nüchterne Stimmen natürlich.
Also ich möchte jetzt nicht, wir haben das 100-mal im Talk gesagt, dass das natürlich zutiefst antidemokratisch ist, wenn man keine Debatte mehr will. Und das sind ja autokratische Denkmuster in diesen Parteien, die wir schon 100-mal hier offengelegt haben. Egal, dazu möchte ich gar nicht mehr viel sagen. Aber eine Sache fand ich dann schon spannend auf einer Metaebene. Die SPD ist die älteste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Wie wenig Selbstachtung habe ich, dasselbe Statement in einer abgekaperten Aktion mit den Grünen und mit den Linken zu machen, um dann zu gehen. Also wie wenig Selbstachtung vor mir habe ich, das zu tun? Dasselbe Statement zu machen wie am Ende dann konkurrierende Parteien. Und weißt du, was das Ding ist? Sie zeigen damit ja öffentlich, dass sie sich als Block sehen.
Ja, gut, das ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, oder?
Sprechen also immer von unserer Demokratie und wir, aber sehen sich ja, das sieht man ja durch die Aktion, als einen Block. Das ist ja der, die öffentliche Austragung des Klassenkampfs. Und das finde ich dann schon auch aus strategischer Sicht echt schwach.
Ich meine, klar gibt es da auf X viel Mist und Gepöbel, aber man hat ja schon den Eindruck, so, was ja auch, hat der Friedrich Merz neulich auch schön gesagt, dass die Leute anonym im Internet hier einfach ihre Meinung raushauen. Da ist viel Mist dabei, das ist klar, aber da habe ich schon auch den Eindruck, es passt generell nicht, wenn einfach jemand widerspricht. Aber wundert dich das? Also bei Bärbel Bas, ich muss wirklich sagen, ich muss aufpassen, was ich sage, sonst steht hier noch wirklich noch jemand vor der Tür. Also
ich beschütze dich.
Ich kann es einfach nicht mehr. Also was diese Frau, die ich wirklich, also wenn ich sie sehe, wenn sie spricht, dann bin ich fassungslos, dass so eine Frau in so eine Position kommt, denn es wirkt mir alles nicht besonders intelligent. Aber was sie da noch sagt, das ist nicht besonders intelligent, sondern das ist skandalös. Also sie hat ja jetzt den nächsten Kracher rausgehauen mit, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Da kann man sich jetzt drüber streiten, über die Auslegung, aber die Aussage so ist natürlich einfach mal definitiv schwachsinnig und falsch, weil das würde ja heißen, dass kein einziger Mensch in unser Sozialsystem eingewandert ist. Das ist natürlich einfach de facto schwachsinnig. Und sie weiß auch, das ist ja wirklich Wahlkampf pur für die AfD. Also dümmer kann man sich nicht anstellen. Aber sie hat ja noch so viele Vögel davor abgeschossen. Also ich erinnere nur an ihre Arbeitgeberschelte, wo sie gesagt hat, hier seit dem Arbeitgebertag weiß ich, gegen wen wir kämpfen müssen. Also sie ist im Kampf gegen die Arbeitgeber. Dann die Haltelinie, als sie sich da blamiert hat, als sie ausgelacht wurde. Dann hat sie ja jetzt zuletzt gesagt, den Sozialstaat, wenn da jemand dagegen ist, das ist menschenverachtend. Das finde ich auch das ist fast schon Propaganda, weil wenn man sagt, der Sozialstaat ist zu teuer, wir können uns den so nicht mehr leisten, dann heißt das ja, dass ich ihn reformieren will. Daraus wird gemacht, wir wollen den Sozialstaat abschaffen und das ist menschenverachtend. Das ist Propaganda aus der untersten Schublade. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich so bescheuert ist oder entweder das. Es ist halt wirklich Dummheit oder es ist halt wirklich Propaganda. Beides schlimm. Und dann hat sie auch gesagt, ja, Reform, nur um der Reform willen. Ja, nee, wirklich, diese Frau macht mich wahnsinnig. Und da muss man sich halt wirklich mal fragen, als SPD, wie kann das denn passieren? Und vor kurzem habe ich lustigerweise, das ging viral, ich kenne die Person nicht von der SPD, eine ältere und eine jüngere, die haben da so ein peinliches TikTok gemacht, weißt du, halt so mit diesem bekannten Song, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Dracula oder so, wo sie so tanzen, so jetzt das Letzte, was du siehst, bevor die SPD wieder cool gemacht wird, was ist passiert? Shitstorm. Und dann hat sich die junge Dame, was ich grundsätzlich gut finde, sie hat sich dann dazu geäußert, aber der Inhalt war natürlich mal wieder völlig Banane, weil sie hat gesagt, ja, sie kann ja irgendwie verstehen, dass das irgendwie peinlich ist und dass man das peinlich findet. Aber was sollen wir denn sonst machen? Und ja, also so, ihr habt wohl keinen Inhalt, beziehungsweise ihr wisst gar nicht mehr, was ihr eigentlich machen sollt. So, ja, wir müssen quasi ein bescheuertes TikTok machen, weil was sollen wir denn sonst machen? Sonst haben wir gar keine Chance. Nein, es gibt ja gar keine Themen. Also komischerweise schaffen es sehr, sehr viele, ob das Medien sind, ob das Influencer sind, schaffen es komischerweise, Inhalte zu präsentieren, ob das wirtschaftliche, politische, was weiß ich, die das spannend gestalten, aber trotzdem seriös. Die SPD ist natürlich, alle sind natürlich so gemein, dass man nur noch den Ausweg hat, sich absolut zum Affen zu machen. Also ich frage mich schon, ob man da irgendwie den Schuss hört. Also es ist wirklich bodenlos.
Also die ruinieren unser Land, das kann man leider anders nicht mehr sagen. Ich meine, in der letzten Woche wurde ein 4,5-Stunden-Interview veröffentlicht, wow. Was nur politisch war, was ganz schön gute Aufrufzahlen hatte. Also es müssen nicht TikTok-Tänze sein, um viral zu gehen. Kann es auch anders machen.
Du hast halt das Personal nicht, das muss man ja auch sagen. Also es ist einfach bodenlos. Schau dir das SPD-Personal an. Es ist bodenlos. Es ist, also ich muss sagen, ich sehe bei keiner Partei das Personal, das die Krankenweite hat, aber wenn wir uns jetzt unsere Regierungsparteien anschauen,
weißt du,
es ist wirklich gruselig.
Um jetzt nicht in Personaldiskussionen abzuschweifen, die nochmal ganz kurz zum Thema Ex. Es sind ja dieselben Leute, die bevor Elon Musk Ex übernommen hat, nichts gesagt haben, als reihenweise Leute aus dem rechten, konservativen oder libertären Spektrum geblockt wurden. Da haben sie nichts gesagt. Und dieser Rückzug jetzt ist ja ein Offenbarungseid, also machen wir uns nichts vor. Und er ist ja auch daraus entstanden, das darf man ja nie vergessen. Du hast es gerade gesagt, ja, natürlich wird auf X auch Mist erzählt. Ja, überall klar, wird Mist erzählt.
Das ist klar.
Ich halte aber den Community-Kontext für eine wahnsinnig gute Erfindung.
Es ist super unangenehm für manche Politiker.
Aber es ist super gut. Es nutzt die Schwarmintelligenz. Und noch was. Der liberale Stimmen oder auch libertäre Stimmen finden halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den Mainstream-Medien kaum noch Gehör. Sie haben kaum noch eine Plattform.
Ja.
Und wenn ich die Mainstream-Medien so homogen mache, dann muss ich mich ja nicht wundern, dass dann liberale, libertäre, konservative Stimmen sich ein anderes Medium suchen, weil sie halt nicht mehr bei den Gatekeepern gehört werden. Natürlich gehen sie dann vermehrt auf X und sonst was. Und dass dann dort so eine Zweiteilung ist, das hat man ja dadurch selber forciert. Und womit diese Politiker, diese Parteien das Problem haben, ist, sie können den Diskurs dort nicht kontrollieren. Und jetzt kapseln sie sich selbst ab in Blue Sky, heißt das, glaube ich. Ich war noch nie auf der Plattform.
Der Name ist schon... Und der Name stößt mich schon
da
ab.
Muss aber es gut. Ja jetzt, da muss es ja jetzt bei dem allerletzten wirklich klingeln, was da gerade passiert. Und um das nochmal kurz zu sagen, bei dem Interview von Ben Ungeskriptet mit Björn Höcke, hast du das gehört?
Nee, ich habe vielleicht mal ein Highlight davon gesehen oder vielleicht mal 2 Minuten.
Ich muss sagen, ich lag mit 39 Grad Fieber im Bett und habe das dann immer gehört. Ich bin immer eingeschlafen, das war auch eine wilde Situation. Ich bin dann tagsüber eingeschlafen und wenn ich aufgewacht worden bin, dann habe ich Björn Höcke gehört. Das war irgendwie auch komisch, immer ein bisschen gehört. Und
ist es noch die NTV-Doku oder ist es? Ist es noch Höcke?
Ich möchte inhaltlich gleich eine Sache dazu sagen, aber jetzt dann der Aufschrei und auch eine Esken, die jetzt öffentlich dazu aufruft, das zu canceln, das ist schon Wahnsinn. Ich kenne den Ben Bernd nicht, aber ich höre manchmal, also ein paar Folgen höre ich, wo ich den Gast spannend finde. Der hatte vor ein paar Wochen den Jan van Acken, hatte er. Der hatte den Vater von dieser Maya.
Interviewt ja alle möglichen Leute. Das dem kann man jetzt nicht irgendwie eine Richtung vorwerfen.
Der hat dass der libertär oder liberal denkt, das checkt man schon, aber er lässt wirklich jedem Politiker, jedem Menschen jeglicher politischer Richtung lässt er dort seinen Raum. Und natürlich sind da auch Leute, Ex-Hates Angels etc. Aber das Gespräch mit Höcke, wie gesagt, ich habe es auf 39 Grad Fieber gehört. Eine Sache muss ich dazu sagen, wo ich gemerkt habe, weil das Interview ist deshalb so geil und ich glaube auch deshalb so erfolgreich, also jetzt aus journalistischer Sicht, ich sage das aus journalistischer Sicht, weil es
4 Millionen Aufrufe, glaube ich, oder?
Ja, es ist ja immer das Argument, wenn über die AfD gesprochen wird und über ein Verbot, ja, die haben so einen wie Höcke, ja, die müssen sich von Höcke distanzieren. Und dann sagt man ja, hast du dich mit dem beschäftigt? Und ja, nee. So, und jetzt hatte er mal 4,5 Stunden Zeit zu zeigen, wie er tickt, und man hat als Zuschauer mal 4,5 Stunden Zeit, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen. Allein deshalb ist es schon wichtig. Und wenn dann ein Spiegel kommt und sagt, man darf dem nicht eine Plattform geben, das war vor 20 Jahren, gab es diesen Gedankengang gar nicht mit Plattformen geben. Und man muss viel kritischer sein. Ja, warum habt ihr das nicht gemacht in den letzten 10 Jahren? Warum habt ihr nicht einmal kritisch nachgefragt bei ihm, bei einem Interview? Egal. Dann finde ich es, denn aus dieser Sicht fand ich spannend, das da mal zu hören. Mhm. Weil ich habe mich auch nie wirklich intensiv mit dem Mann befasst. Was mich bei ihm, wo ich gar nicht mitgehe bei ihm, ist sein total rückwärtsgewandter Kulturgedanke. Er spricht dann immer von der deutschen Kultur und so. Und weißt du, ich habe mir eine Sache gefragt. Was ist für dich deutsche Kultur? Wenn ich dir jetzt sage, Mario, deutsche Kultur, jetzt nicht lang denken, was sind so die ersten Gedanken, die du hast?
Ja, fällt mir viele ein, aber...
Hau mal so raus, einfach so...
Ich muss erst an Bier denken. Bier, ja, Biergarten, okay. Maibaum fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Maibaum aufstellen, weil das war jetzt letzte Woche. So, ja, schon so Bräuche noch, die mir da einfallen. Ja gut, die Sprache natürlich.
Okay, weil
aber ja...
So, ich hab, wenn...
Oktoberfest, was weiß ich, halt so, ja, so Tracht jetzt, vielleicht, ja.
Wenn mir jetzt jemand sagt, so deutsche Kultur, deutsche, ich denke als erstes so...
Dichter, Goethe.
So Goethe, ja. Schiller, so Weimarer Republik, so, das ist so für mich so die Blütezeit, da denke ich dran. Wenn du jetzt einem Ägypter fragst, Kultur, dann wird der alles sagen... Das ist
Oktoberfest.
Nee, seine Kultur. Dann wird er sagen, Pyramiden, sonst was so. Ja. Du fragst einen Amerikaner... Es sind andere Zeitepochen. Was ich damit sagen will, Kultur ist ja kein abgeschlossener Raum in der Zeit, sondern jedes Land hat kulturprägende Phasen. Und die entwickeln sich. Und wenn er von der deutschen Kultur spricht, aus meiner Wahrnehmung, spricht er immer so zurück, zurück, zurück. Aber die Aufgabe sollte es ja sein, wieder eine kulturprägende Epoche zu schaffen, wo dann Leute in 50, 100 Jahren dran denken, ey, 2022, 2025, das war da, wo das Krasse ist. Ich glaube zum Beispiel, dass Leute in 50 oder 100 Jahren in Amerika sagen werden, ey, die Silicon Valley-Zeit, das ist kulturprägend für uns. Mhm. So, und in Deutschland haben wir gerade keine kulturprägende Zeit, würde ich sagen. Und da ist es für mich dann eher die Aufgabe der Politik, nicht rückwärtsgewandt zu sein, sondern Bedingungen zu schaffen, dass wir eine kulturprägende Zeit haben können, wo die sprießen kann.
Ja.
Das ist die Aufgabe. Und da bin ich komplett konträr zu dem, was er sagt. Und da ist mir so dieser Kulturgedanke, weil das ist ja immer so, oh, Kultur, das ist ja so super emotional. So mal Kultur verstehen. Jedes Land hat andere kulturprägende Zeiten gehabt. Die Mexikaner anders mit den Mayas und sonst was. Und wir in Deutschland mal eine kulturprägende Zeit wieder schaffen, das wäre eine Aufgabe.
Ja, wir reden ja auch gar nicht über diese Themen. Das ist ja das Problem. Also wir reden über höhere Steuern, jetzt reden wir über Höcke. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also Plattform geben, mein Gott, ganz ehrlich, mir ist der Höcke relativ wurscht. Und ich finde, man muss den Leuten das auch zumuten können. Jetzt das unwidersprochen, ja, ich glaube schon, dass man, es geht jetzt da nicht darum, Kreuzfeuer draus zu machen. Ich glaube schon, dass man jetzt einfach zu sagen, ja, der soll einfach mal 4,5 Stunden reden können. Der soll natürlich seine Gedanken darlegen, das ist klar. Aber ich finde, man hat dann schon als Journalist die Pflicht, sich so vorzubereiten, dass man vielleicht auch mal kritisch nachfragen kann oder dass man vielleicht auch mal was nicht einfach so stehen lassen muss, weil man halt jetzt einfach sich denkt, ja okay, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Er macht es aber nie, bei keinem.
Ja, das finde ich dann generell nicht optimal, weil egal, das ist jetzt ja völlig wurscht, ob der jetzt links, rechtsradikaler oder ein Außerirdischer ist. Also wenn jetzt der Interviewte einfach Schwachsinn redet, das ist ja genauso das Problem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe ja auch teilweise das Gefühl, deswegen passt das der SPD oder den Grünen nicht. Da fehlt ja sehr oft die wirtschaftliche Bildung. Und da kann ich dann natürlich meine Catchphrases raushauen, wie hier, die Reichen müssen ihren Beitrag leisten und Aktien sind Glücksspiel und dieser ganze Schwachsinn. Also das ist ja genauso ein Versagen, wenn ein Politiker einfach da seinen Schwachsinn raushauen kann. Also das passiert ja im ÖRR genauso, weil da stehen die alle, hauen ihr Bullshit-Bingo raus. Teilweise sagen sie auch Sachen, wo ich glaube nicht mal, dass sie lügen, sondern weil sie einfach keine Ahnung haben. Und das sollte auch nicht unwidersprochen sein. Und das ist dann natürlich schon was, wo ich sage, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das die perfekte Darstellungsform ist, aber ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt sagen, oh, jetzt darf der Höcke 4,5 Stunden reden und jetzt wähle ich den. Weil ich muss sagen, ich finde den Mann nicht sympathisch. Ich finde auch, wie er spricht, also ich habe da einfach auch so ein, das haben ja viele gesagt, man hatte irgendwann so ein leichtes Störgefühl, aber habe ich jetzt Angst vor dem? Mein Gott. Also dieses... Der Mann ist ja nicht blöd, das hat er auch gut aufgegriffen, dann so, ja, es riecht noch nicht nach, also ich bin quasi nicht der Teufel, es riecht noch nicht nach Schwefel und so. Diese Dämonisierung ist ja fast schon sein Markenzeichen.
Aber das muss der irgendwann aufnehmen.
Genau, also, aber das meine ich, je mehr ich den dämonisiere, desto mehr Macht verleihe ich ihm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht kritisieren soll, aber einfach dieses, oh, er hat mit Adolf Hitler gesprochen quasi, das macht ihn ja nur noch größer. Und ich finde, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube nicht, dass jetzt die meisten Leute, die das Interview sehen, die ihn vorher furchtbar fanden, dass die jetzt alle sagen, oh, der ist ja toll, der Mann war Vertrauenslehrer. Dann muss ich ihn ja wählen. Also, mein Gott. Also, aber es gibt da viele Blickwinkel bei diesem Gespräch, aber das jetzt...
ihm ist natürlich, also Ben ist
das
natürlich...
Das Vaterland in Gefahr ist, weiß ich jetzt nicht.
Ben ist natürlich dadurch im Coup gelandet und die Zahlen sprechen für sich.
Ja, logisch. Klar.
Ich finde Folgendes, weil Höcke immer wieder als das K.O.-Argument genannt wird, war es an der Zeit, so ein Interview zu führen. Das muss ich sagen. Ben Bernd, führt, ordnet Dinge nie ein, bei keinem seiner Gäste.
Ja, ja, das ist
hätte
das,
er jetzt,
das stimmt.
Hätte er jetzt damit angefangen, wäre das ein bisschen komisch gewesen.
Nee, das stimmt.
Die Einordnung im Öffentlich-Rechtlichen, wie du es gesagt hast, bei anderen Thesen aus anderen Lagern, findet auch nicht statt. Und mittlerweile
genau,
bin ich bei...
Genau, ist das ja auch ein großes Versagen. Deswegen fühlt man sich da natürlich wohler als auf Twitter, weil da gibt es halt viele Leute, die dann sagen, du Karl oder du Bärbel, das stimmt so jetzt aber nicht.
Ich finde, dieser mittlerweile dieser reflexartige Ruf nach Einordnung immer... Es ist mittlerweile befremdlich. Weil wenn ich einordnen ist Königsdisziplin als Journalist.
Ja klar,
live,
muss ich natürlich
live einordnen.
Einiges wissen.
Live einordnen ist noch mal schwieriger. Also Journalisten, die live Dinge einordnen können, das ist wirklich, also boah, da ziehe ich den Hut vor. Weil viele von euch wissen das nicht, so auch wenn wir Gäste haben, weil ihr nicht in dieser Situation seid, ist ja klar, live vor laufender Kamera etwas zu verarbeiten, was der Gegenüber sagt, das abzugleichen mit den Zahlen, die man hat und das dann zu artikulieren, das ist nicht leicht.
Nee, so. Vor allem, es gibt ja jetzt auch Interviews und Interviews, also wenn ich jetzt Putin oder Höcke vor mir habe oder auch Trump, dann muss ich mich natürlich, da ist die Vorbereitung eigentlich uferlos, also, und perfekt vorbereitet zu sein ist vielleicht sogar unmöglich, weil da so viele Aspekte reinkommen und so viele Sachen, die halt dann vielleicht so...
Und Politiker sind ja auch sehr gut darin, Themen auch zu setzen. Du stellst eine Frage und sie setzen andere Themen, auf die du kannst dich ja nicht auf alle Themen vorbereiten. Und da dann quasi immer eine Einordnung, weißt, auch mal Vertrauen auf den Zuschauer haben.
Genau.
Auch, das halt auch der Zuschauer kann auch denken. Und das ist ja so dieses grundlegende Menschenbild, was dahinter ist. Bloß nicht selber denken, bloß keine eigenen Entscheidungen. Wir sind der Nanny-Staat. Und ich würde mir manchmal weniger Einordnung wünschen, auf allen Seiten und mehr Vertrauen in den Bürger, dass der Bürger das für sich einordnen kann. Der ist nicht so dumm, wie man glaubt.
Nee, deswegen glaube ich auch, dass jetzt, weil man sieht dann die Zahl, das meine ich ja so, das Feedback war ja offensichtlich auch gut.
Ja.
Aber ich meine, ich kann ja das gut finden, dass da ein Gespräch geführt wird, deswegen muss ich den ja noch lange nicht wählen. Also ich glaube auch, dass das überschätzt wird. Mhm. Und ja, diese Dämonisierung, ich meine, jetzt wollen wir nicht wieder heute ein ganz neues Fass aufmachen, aber man sieht ja, die Brandmauer hat ja auch bislang genau das Gegenteil bewirkt. Also das ist jetzt vielleicht ein schiefer Vergleich, aber man muss sich halt immer auch überlegen, ob man dann Leuten nicht mehr Macht verleiht und genau das Gegenteil bewirkt.
Ja.
Also Reaktanz ist da schon natürlich auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte.
Total.
Ja, das ist... Ja. Ein spannendes Thema. So, irgendwas hatte ich jetzt gerade noch im Kopf. Mensch, was können wir denn noch sprechen? Über das Bayern-Ausscheiden lieber nicht?
Oh du, das war traurig im Stadion.
Ich war Gott sei Dank nicht vor Ort. Da freut man, im Nachhinein freut man sich dann, wenn man bei einer Niederlage nicht dabei ist. Ja, es war, aber ich finde das, was ich wirklich bei PSG beeindruckend finde, das haben sie ja im Hinspiel auch schon gemacht, oder sie machen es ja, glaube ich, immer, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel Anstoß haben, dass sie den Ball einfach hergeben, dass sie ihn also absichtlich herschenken, oder jetzt auch, dass der Torwart immer den Abschlag ins Ausgeschlagen hat. Kann man viel spekulieren, dass Ulisse war ja sehr stark im Hinspiel, dass er dann quasi die Bälle dann eher vielleicht in einem Raum bekommt, wo es eng ist oder wie er ihn vielleicht nicht so gerne hat. Das finde ich schon sehr interessant, weil das muss man sagen, das ist ganz selten, dass man mal so komplett ausbricht. Also man muss ja sagen, mittlerweile selbst so Standards, wie jetzt dieses Jahr war ja so ein Hype, was Arsenal, glaube ich, ja geprägt hat, dass man dann mal, man blockt den Torwart und so, das ist ja schon revolutionär, wo man eigentlich sagt, naja, eigentlich ist die Frage, warum hat das vorher keiner gemacht, aber dass du wirklich den Ball herschenkst, wo sich jeder erstmal denkt, so, was ist das denn jetzt, das ist schon Wahnsinn und das machen halt unterm Strich echt wenige, also es ist dann ja meistens so, es gibt eine vorherrschende Idee, die setzen dann alle um, die es umsetzen können, die Qualität haben und die anderen, gut, die müssen sich halt irgendwie daran anpassen, aber dass man wirklich sagt, so, wir machen jetzt was ganz Eigenes, was ganz anderes, verwirren vielleicht auch, das finde ich schon interessant. Also es gibt ja dieses Konzept schon länger. Ich weiß noch, damals, als die Süddeutsche noch erträglich war, die habe ich als Student auch gelesen, da fand ich den Sportteil auch mal ganz gut. Da gab es damals einen, ich weiß nicht, der Name, es war ein Spanier, der war, glaube ich, mit Barcelona, ich glaube, ein Jugendtrainer oder sowas, müsste das gewesen sein. Und es war, wann habe ich das gelesen? Wahrscheinlich 2008 oder sowas. Der hat damals auch schon, war ein sehr interessantes Interview, darüber gesprochen, dass man halt den Ball quasi absichtlich verliert, also in einem Raum, zum Beispiel jetzt, beim Gegner halt, oder dass man den Ball dahin bringt, wo es für den Gegner halt unangenehm ist. Aber dass du ihn wirklich so offensichtlich hinspielst und hergibst, wo ja jeder erstmal sagt, ja, sind die bescheuert, das ist schon
das erste krass, Mal ne? Gelesen habe ich das aber schon 2014 bei der WM. Da hat Mustafi schon darüber gesprochen. Der bewusste Ballverlust.
Genau. Ja, das meine ich. Also ich habe schon davor, das war so 2008, 2009. Das kommt, glaube ich, schon eher aus der spanischen Barca-Schule.
Und das ist jetzt kulturschaffend. Das ist nach vorne gewandt.
Das ist, jetzt wäre schon mal interessant, was ist denn, wenn das jeder macht? Dann ist es schon wieder vielleicht.
Entschuldigung. Was ich spannend finde, ist, wenn du dir so Spieler wie Dembélé ansiehst, der wird in der 66. Minute ausgewechselt. Der ist Weltfußballer, der ist Ballon d'Or-Gewinner. Mhm. Der meckert nicht. Der feuert seine Jungs an, der ist voll dabei. Wie es das Trainerteam Luis Enrique geschaffen hat, wirklich ein Team zu formen, das klingt jetzt immer so super platt, aber am Ende ist es das.
Ja, total.
So, der wurde zum besten Fußballer der Welt gewählt. Und in der 66. Minute ausgewechselt zu werden, wird dem eigentlich nicht gerecht, so ein Selbstverständnis von so einem Spieler. Aber da macht einfach jeder mit, wie die pressen, das ist...
Ja, die haben sich auch sehr gut angepasst, das muss man ja auch sagen. Die haben ja wirklich dann verteidigt.
Das ist in der Gesamtheit, ist das einfach, ist das wahnsinnig gut. Am Ende waren beide Spiele, das sind die beiden besten Mannschaften aktuell, das sind beides Maschinen. Und das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können, so. Jetzt ist es so passiert, aber da muss ich wirklich sagen, wenn du das auch über 2 Jahre jetzt schaffst, mit diesen Charakteren so eine Truppe auf die Beine zu stellen, top, top, top.
Aber da sieht man wieder, dass halt so ein System sehr mächtig ist, wenn es funktioniert. Also die beste Mannschaft ist halt dann, also Einzelspieler, natürlich brauchst du gute Spieler, aber das muss halt zusammenpassen. Und das ist schon Wahnsinn, was das auch auf diesem Niveau ausmacht, weil die haben ja alle gute Spieler. Aber wenn es da einfach nicht, es reicht ja schon, wenn es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Das reicht ja meistens schon.
Ja.
Das sieht man jetzt in Frankfurt, da ist ja auch, ich habe das gar nicht so eng verfolgt, aber da ist ja Teufel los, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, der hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber da sieht man ja, der ist ja dann noch nicht lang. 4 Monate?
Ja, ja.
3? Und da ist, hast du das Gefühl, da ist das Ding ist ja quasi schon durch. Nur die Frage, wann das abgewickelt wird, das ist schon Wahnsinn. Und wenn es dann innerhalb von der Mannschaft auch noch Probleme gibt, ja, dann kannst du halt die besten Spieler der Welt haben. Das ist schon Wahnsinn. Was ich mir auch gefragt habe, man sagt ja gerne, man kann ja aus beiderlei Perspektive argumentieren. Vor dem Halbfinale haben ja viele gesagt, ja, Bayern hat mehr Gier. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also du hast einen Vorteil, weil PSG, ja, die haben es letztes Jahr gewonnen. Gibt ja 2 Ansichten. Also entweder bist du halt gut und routiniert und hast halt die gewisse Lockerheit, weil du halt, erstens, du hast das Selbstvertrauen, du hast gewonnen und du hast halt vielleicht nicht diesen Druck, dass du sagst, so, das ist jetzt unsere Chance, sondern du sagst halt, ja, wir gewinnen das Ding halt jetzt nochmal. Also was ist besser, so diese Gier und Lockerheit. Ich finde, man kann für beides argumentieren, aber ich glaube, unterm Strich ist dann schon die Erfahrung und vielleicht ein Tick weniger Druck, im Zweifel dann wahrscheinlich sogar besser.
Ich glaube, nichts macht süchtiger als Erfolg.
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch dazu gibt es Studien zum Thema auch so Abnehmen, Diäten und so. Den größten oder die höchste Motivation haben Leute dann, wenn sie erste Ergebnisse sehen. Also Erfolg setzt Dopamin frei. Und dann will ich es wieder haben und wieder haben. Und das sind Profisportler. Ich glaube, so wer hat mehr Gier und so, die wollen alle, die haben alle Bock.
Ja gut, das sind ja sowieso, also die besten Sportler der Welt, die sind ja auch noch gierig, wenn sie das schon 10-mal gewonnen haben. Aber ich glaube, dann ist halt das schon ein Faktor, wenn du halt eine gewisse Gier natürlich hast, eine Motivation und dann diesen Team-Spirit, weil da braucht man jetzt nicht drüber diskutieren, die haben sich genug angestrengt, glaube ich.
Ja, ja.
Aber du hast halt dann so ein bisschen diese Lockerheit, diese Souveränität, das ist dann schon beeindruckend.
Ja.
Also, ja, es war faszinierend.
Ja.
Und jetzt ist ja auch noch eine Frage, was ich auch noch spannend finde generell, weil das, glaube ich, das wird immer natürlich auch gedreht, wie es ausgeht. Weil wenn jetzt Bayern gewonnen hätte, hätten alle gesagt, ja, die haben ihren Stiefel durchgezogen.
Ja, 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 ja.
Wenn du verlierst, heißt ja, wie dumm kann man sein, man passt sich nicht an den Gegner an. Das hängt ja immer vom Ergebnis ab. Aber das ist ja auch immer, finde ich, also grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, seinen Stiefel durchzuziehen. Aber das ist, finde ich, auch eine sehr... kann man das pauschal sagen? Also es ist natürlich schon auch smart, sich so ein bisschen zu adaptieren. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also man muss sein Ding durchziehen, aber man muss halt immer schauen, ob man vielleicht noch manche Sachen anpassen kann, optimieren kann, ohne dann beliebig zu werden.
Es gibt einen Unterschied zwischen Taktik und Strategie.
Ja.
So, und ich feiere es in allen Lebenslagen, um vom Fußball wegzukommen. Auch bei Unternehmen etc. Ich liebe das, wenn ich eine Idee erkenne. Ich finde das toll. Wenn du auf etwas blickst und du merkst, okay, das ist nicht einfach random, sondern da ist ein Grundgerüst. Ich finde das toll. Ich finde das bei Marken toll. Ich finde das in Unternehmensprozessen toll. Wenn es zu starr wird, wird es aber zu einer Bürde. Und das ist immer so. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von dann Chefs, sonst was, da immer so diesen Freiheitsgedanken walten zu lassen. Mhm. Wenn du das hast, ein starkes Gerüst und dann so mit dieser kreativen, das ist so geil. Das ist im Sport so, das ist im Unternehmertum, das ist in der Familie ist das so. eine Familie, wo es ein klares Werte-Grundgerüst gibt, klare Hierarchien. Wie geil ist das für die Kinder? Zack. Aber wenn
Jesus
jeder
wollen noch jetzt die Ehe abschaffen.
Ja, ja, böse, böse Ehe. Ja, nein, aber das ist so. Routinen, Strukturen sind was Gutes.
Und ja, total.
Und je mehr Leute zusammenkommen, desto wichtiger wird's. So, aber wenn du dann den Leuten noch eine individuelle Gestaltungskraft gibst in diesem Raum, ist das Geilste, was es gibt. Und das ist, glaube ich, auch, um dann wieder zur Schaffung von Kultur zu kommen, das ist die Aufgabe dann ganz großen der Politik, nicht mehr und nicht weniger. So, das einfach zu eine Rahmenbedingung, dass Leute klar wissen, so, es gibt grobe Leitlinien, aber in diesen Leitlinien kann ich gestalten. Da möchte ich ja immer hin als Mensch eigentlich. Sicherheit und Freiheit, das ist die Kombination.
Ja, das hat ja auch am Mittwoch dann gefehlt, jetzt waren wir auch beim Fußball, aber dass du dann irgendwie das Gefühl hattest, es traut sich keiner so richtig was. Und das ist dann schade, ja. Nochmal zum Networking, das ist mir gerade noch eingefallen. Also ich hab in Hamburg spannende Leute kennengelernt und ich finde es auch immer am inspirierendsten, wenn man mal aus der eigenen Bubble rauskommt. Also ich habe auch coole Finanzleute kennengelernt, aber ich finde es dann immer viel interessanter, eigentlich da mal mit anderen Leuten zu sprechen, die dann unterm Strich dasselbe machen, die, das ist vorher gesagt, Medienunternehmen, die was produzieren, aber halt dann aus einer anderen Nische kommen. Und das war interessant. Einer war da, der 23, kommt ursprünglich aus Polen, Berlin, der Ecke, also Familie aus Polen, aus Berlin, jetzt ist er in der Schweiz, macht Kochvideos. Und das Lustige ist, ich kannte den. Ich habe mir gedacht, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Und ich habe halt schon ab und zu mal so Kochvideos von ihm gesehen. Der macht so viele auch so Sterneküche quasi so einfach erklärt, aber so sehr praktisch. Und ich finde den Content cool. Also ich habe das schon öfter gesehen und dann habe ich den auch angesprochen. Meinte, hier, ich glaube, ich kenne dich. Und dann haben wir uns halt auch unterhalten. Und das meine ich, das ist dann halt, dann unterhält man sich halt ganz normal. Und dann ergeben sich da vielleicht auch im Gespräch mal, dann sagt, ja, so wie machst du das? Also, ja, da bin ich jetzt auch nicht hin und haben gedacht, jetzt hier Netzwerken. Sondern das ist halt einfach, man unterhält sich einfach ganz normal. Und das finde ich, wie gesagt, viel spannender, da mit Leuten zu sprechen, die vielleicht ähnliche Probleme haben oder die was Ähnliches machen, aber halt aus einer anderen, ganz anderen Sicht und andere Branche. Und finde ich viel interessanter eigentlich. Viel inspirierender.
Und deshalb gehe ich jetzt in Schwimmverein.
Sehr gut. Ich gehe Paddle spielen. Mach heute nicht mehr. Aber das müssen wir jetzt einmal machen.
Mach das.
Fand ich gut.
Ja, machen wir. Machen wir mit der Firma.
Oder ist Pickleball besser?
Ich bin eher beim Pickleball.
Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es wird ähnlich sein, oder? Ein bisschen.
Ist so einfacher so mit 4 Leuten.
Ja, so einfach ist immer gut.
Einfach auf die Fresse. Bam. Schön auf die Füße. Knallen und gut ist.
Einfach. Sehr gut.
Schön, Leute.
Danke euch fürs Zuschauen, zu hören. Wir haben ja jetzt auch Podcast mit Bild, oder? Das müsst ihr jetzt. Klappt das schon? Oder bald? Jetzt habe ich mich verquatscht.
Ich hoffe.
Ja, sonst bald, wenn es noch nicht mit Bild ist.
Technical Issues. Kriegen wir hin, Leute.
Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.